Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Achtung, guten Tag, verkocht, abgedreht. Verkocht, abgedreht. Es ist bestimmt sehr schlimm, wenn beim Lieben nichts mehr geht und sie nichts dagegen unternehmen konnten, wie es früher üblich war. Das ist üblicherweise endlich anders, denn Potenzproblematik sind mit moderner Medizin direkt beeindruckend effektiv zu beheben und müssen einfach... Ja, dieser kleine E-Mail haben wir ja eben gerade kurz bevor Aufzeichnung noch in unserem Postfach hier gefunden. Wieso kriegen wir bei Verkochen abgedreht an die Adresse jetzt immer so Potenzmittel geschickt? Also ich finde der letzte Satz absolut unmöglich, dass man viel zu überteuerte Preise bezahlen muss, obwohl es, also der Rechtschreibung, bezahlen muss es bei uns, inklusive kostenlosen Versand in ihren Briefkasten um 45% billiger ist. Gesund bleiben, Professor Dr. Helmut Goldberg.
Professor sogar.
Hiermit begrüße ich alle Hörer zur 205. Folge Verkocht und abgedreht hier heute am Kar-Donnerstag.
Heißt der so? Kar-Donnerstag?
Heute ist Kar-Donnerstag, glaube ich, ja. Morgen ist Kar-Freitag, ist heute Kar-Donnerstag. Ist so. Genau, und heute in dieser Spezialfolge. Es ist irgendwie ist es auch eine Spezialfolge, ne?
Es ist alles spezial bei uns.
Nein, es liegt einfach daran, wir haben. Also mit seinem Polit-Podcast nebenbei so viel zu tun, deswegen muss man sich auch mal um andere Sachen kümmern, nämlich wir kümmern uns heute mal um Fragen. Fragen, von die einfach aufgelaufen sind, die gestellt werden müssen, die hier im Podcast gestellt werden müssen, die von nach draußen beantwortet werden müssen und.
Ja, Fragen, die in den letzten Wochen und Monaten aufgelaufen sind.
Ich hätte sogar 5 Speed-Fragen. Hätte ich sogar auch noch, aber die.
Auch noch. Fragen über Fragen über Fragen.
Sowas alles. Ich hätte, es gibt sehr viele Fragezeichen auf jeden Fall.
Ich habe aber bevor wir anfangen, hätte ich ein aktuelles, unnützes Wissen.
Ja, gut, das ist immer gut.
Der Osterhase.
Ja.
Er wurde erstmals in einer Dissertation des Frankfurter Arztes Johannes Richier im Jahr 1628 erwähnt. Schildert einen Brauch aus Oberdeutschland, der Pfalz, dem Elsass und Westfalen, nachdem ein Osterhase die Eier lege und zum Vergnügen der Kinder verstecke. Mehr weiß man nicht.
Ist ja aber jetzt mal wirklich, ist es denn so, dass der die Eier legt oder der die nur färbt?
Ja, angeblich legt er die auch.
Ich fand ich habe irgendwo in den letzten Tagen ein Interview zum Thema Eierknappheit in den USA gesehen, wo auch eine deutsche Eiergroßindustrielle zu Gast war, aus einem Eiergroßbetrieb. Familienbetrieb aber tatsächlich und sie auch gar nicht beantworten konnte, was ich ein bisschen, wenn man in so ein Interview geht, fand ich ein bisschen komisch, aber sie konnte gar nicht beantworten, wie viele Hühner dieser Betrieb hat. Das habe ich noch nie gezählt und konnte da irgendwie nicht cool drauf antworten. Aber sie wurde in dem Zusammenhang nämlich auch gefragt, wie das mit dem Osterhasen zusammenhängt, warum das so ist. Und ich meine, wenn man kurz vor Ostern als Eiergroßproduzentin in so eine Sendung geht, irgendwie mit so einer Frage rechnen. Ja. Und da hat sie nämlich auch nur so leicht beschämt gesagt, also der Osterhase, der färbt halt die Eier und außerdem kommen die Hühner und die Hasen sehr gut miteinander aus. Ja. Also das war die Erklärung von einer Eiergroßindustriellen.
Mhm. Nee, es gibt tatsächlich wenig Belege, die vor das Jahr 1628 reichen. Das heißt, das ist wohl so eine alte Fabel oder irgendwas aus dem, was heute Westdeutschland wäre, also quasi entlang der Grenze zu Frankreich etc. Und mehr weiß man nicht. Also das ist eine uralte Geschichte, deren Ursprung niemand kennt.
Wusstest du, dass, wo wir jetzt schon bei dem Mythos, Ostern-Mythos, Hasenmythos Eier sind, dass jetzt ziemlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bewiesen ist, dass übermäßiger Eierkonsum gar nicht schädlich ist.
Nee, das wusste ich noch nicht.
Es wird ja immer gesagt, du kannst das ja mal hausintern verifizieren lassen, es wird ja immer gesagt, dass ein übermäßiger Verzehr von Eiern halt den Cholesterinpegel so anschnellen lässt und dass im Prinzip mehr als ein bis maximal zwei Eier die Woche wirklich nicht gut sind.
Ja, so bin ich aufgewachsen quasi.
Ja, mittlerweile hat sich, also das hat sich jetzt also ziemlich sicher gewendet, dass man sogar, dass sogar geraten wird, ungefähr eins, knapp über ein Ei am Tag zu essen. Weil irgendwas ist mit dem, es gibt ja diese Cholesterin, das eine Cholesterin und das andere. Und das, was in den Eiern ist, ist so, dass der, warte mal, wie war das? Was die körpereigenen, es gibt einmal den, der die körpereigenen Stoffe anregt, das Blutfett zu generieren und das, was nicht. Und das mit dem Eiern ist quasi ein durchlaufender Posten. Und da passiert ja gar nichts mit. Dafür sind aber irgendwelche anderen Stoffe in dem Ei so gut, dass man doch dazu rät, die dann doch jeden Tag ein Ei zu essen. Fände ich jetzt auch reichlich viel, muss ich sagen.
Ja.
Aber wahrscheinlich isst man auch, ohne es zu merken, mehr als ein Ei in der Woche. Ohne jetzt bewusst ein Ei zu essen.
Ja, speziell wenn man Eiernudeln isst, hin und wieder auch mal einen Kuchen und so. Mhm. Ich werde mal die hauseigene Biologin fragen, was die dazu sagt.
Frag mal, da gibt es auf jeden Fall neue wissenschaftliche Erkenntnisse.
Das ist ja interessant. Und was, also Osterhasen, was die Verarschung von Kindern angeht, da sagt Wikipedia noch, es gilt als weithin unschädlich, kleineren Kindern zu vermitteln, der Osterhase bringe Eier und Süßigkeiten zum Osterfest. Nach Auffassung von Psychologen rege diese Illusion die Fantasie an und unterstütze die kognitive Entwicklung. Allerdings sollten kritische Fragen und Zweifel der Kinder unterstützt werden, sodass der Glaube an den Hasen auch durch Austausch mit anderen Kindern schließlich von selbst verschwindet.
Wer hat denn die Scheiße geschrieben?
Stand auf Wikipedia.
Achso, ja, dann muss ja stimmen.
Dann muss ja stimmen.
Ich erinnere mich aber wirklich noch an den Punkt bei Oma im Garten. Da hat der Hase, oder wahrscheinlich war es Oma, hat immer da Sachen im Garten versteckt. Und es gab irgendwann den Tag, wo ich schon hinterfragt habe, wie jetzt so ein Hase so ein Gewicht tragen kann.
Da warst du 16.
Da war ich in der 11. Klasse, war ich kurz vorm Abitur, muss ich da gewesen sein. Nee, dass ich nämlich wirklich diese Frage gestellt habe, so dass so ein Hase jetzt per se ja keine Ameise ist, die ein Vielfaches des eigenen Körpergewichts tragen kann.
Ja, ja. Irgendwann fühlt man sich verarscht, so als Kind, ne?
Ja, weiß ich, ich habe mich jahrelang nicht verarscht gefühlt, dass ich immer den Weihnachtsmann sowie den Osterhasen verpasst habe.
Ah, ja, schon wieder ist der.
Grad war er da gewesen. Also macht man ja auch jahrelang mit.
Ja, ich verpasse den Nikolaus bis heute.
Ja. Ja. So, Ostern.
Ostern,
komm, ich habe hier eine Frage rausgesucht, die passt einfach auch wahnsinnig gut, die an uns beide gerichtet ist, die ich eigentlich, ich habe sie, deswegen steht die als allerletztes, weil ich dachte, das ist total die blöde Frage, aber jetzt, wo wir bei dem Thema Ostern sind, ist nämlich die Frage, was macht ihr zu Ostern? Wie feiert ihr traditionell Ostern?
Boah, gar nicht.
Und ich muss auch, so, gar nicht.
Nee, also ich denke mal, früher haben wir, sag mal, ist die Familie vielleicht schon zusammengekommen am Ostersonntag oder so. Aber ansonsten ist ja jetzt nicht so, als würde man da Geschenke aushändigen und bekommen. Und
boah, so. Das Wort aushändigen im Zusammenhang mit Ostern oder Weihnachten finde ich super. dann trifft sich die Familie und dann werden Geschenke ausgehändigt, finde ich eine saugeile Formulierung. Ja. Naja, aber ich kenne das auch so, dass Ostern eher so ein maximal Kind wird durch den Garten gescheucht, in dem Fall ich mit meinen bescheidenen 16 Jahren. Und ansonsten ist das eher so ein Familie trifft sich Sonntag auf einen Kaffeekuchen.
Ja, da ist mal die Oma besucht worden oder so.
So, sowas. Aber wenn man sich jetzt heutzutage mal so links und rechts umschaut, ist Ostern durch die in dieser Konsumgesellschaft, die wir ja noch haben, solange dieser Wirtschaftskrieg noch andauert, aber ist das schon auch so ein bisschen zu Weihnachten 2.0 geworden, ne?
Echt?
Ja, ja. Also klar, also nicht jetzt unter den Erwachsenen, aber sobald Kinder im Spiel sind.
Ja, ich meine, selbst die Einschulung ist ja quasi schon so eine zweite Konfirmation oder so irgendwie. Da wird ja die ganze Familie zusammengetrommelt, es werden Restaurants angemietet und man geht in die Kirche. Uns haben sie früher so eine Schultüte in die Hand gedruckt und an der Schule abgegeben.
Ja, ich wurde, so weißt du, vom Fahrersitz hat meine Mutter so die Tür so aufgemacht, ja, die Beifahrertür so aufgedrückt.
Rausgetreten.
Genau, die hat von innen so die Tür aufgemacht, so jetzt raus und dann kam so aus dem Fenster, kam so eine Schultüte hinterher geflogen und dann musste ich meine Klasse suchen.
Ja, so, genau.
Glaube ich, so war das. So war das. Und heutzutage kriegen die noch den Teppich hingelegt.
Ja, und wenn wir nach der ersten Stunde nicht Mama schreiben konnten, gab es aber richtig Ärger.
Boah, ich habe, hast du mal ein Foto von, also es geht natürlich, wurde die Beifahrertür von außen aufgemacht, als ich da abgegeben wurde. Und es gibt ein Foto davon, von der Einschulung bei mir, da habe ich letztens nochmal gesehen. Ne? Kennst du ein Foto von dir von der Einschulung?
Als ich eingeschult wurde, gab es noch keine Fotografie.
Ach, da gab es ja, das stimmt, da gab es ja noch. da war der Hofzeichner an dem Tag, der war krank. also ja, es war ein anderes Jahr, es war jetzt nicht 2025, sondern es war irgendwann in den 80ern. Aber, boah, wie die mich angezogen haben damals für den ersten Schultag, für die Einschulung. Man muss ziemlich froh sein, dass ich nicht von vornherein verkloppt wurde und gehänselt, ne? Wie ja. Ich aussah. Und dann hatte ich so Sandalen
an. Oh. Ja, hatte ich wahrscheinlich auch. Ich glaube, ich hatte irgendwie, ich kann es nicht beschwören, aber ich habe so ein Bild vor Augen. Wahrscheinlich haben meine Eltern ein Bild davon, ein Foto. Irgendwie kurze Hose und Kniestrümpfe und ja, ich war auch noch so, also hellblond irgendwie, glaube ich. Und so eine Art passende Jacke zu der kurzen Hose. Ich muss da echt nochmal nachforschen, ob ich das richtige Bild im Kopf habe.
Ja, aber wie habe ich das gesehen und dachte so, also diese also Mode. Also ja, es hatte alles seine Zeit, aber so konnte man Kinder irgendwie auch nicht anziehen, fand ich.
Ja. Wenn du schon am ersten Schultag ein Opfer bist.
Im Zweifel sahen aber alle so aus.
Ja, im Zweifel.
Also ich meine auch noch, als ich damals den ersten Schritt auf den Schulhof gemacht habe, dachte ich auch, ach guck mal, da sind die anderen Opfer. Ich glaube, genau das habe ich gedacht.
Die kriegen jetzt aufs Maul.
Hattest du lange Schulwege früher? Musstest du damals auch so mit dem Bollerwagen so 3 Stunden laufen?
Ich habe mein erstes Schuljahr an einer anderen Schule verbracht als die restlichen 3 Jahre Grundschule, weil die für meinen Bezirk zuständige Grundschule wurde erst nach meiner Einschulung eröffnet. Mhm. Das heißt, das erste Jahr bin ich quasi immer zur Schule gefahren worden, weil die weiter weg lag. Und zweite, dritte, vierte Schuljahr habe ich dann quasi, da war die Schule höchstens 1 Kilometer oder 1,5 entfernt. Irgendwann durfte ich dann auch laufen. Und Gymnasium war dann wieder erst in der Nähe und dann sind wir umgezogen und dann hatte ich, sagen wir mal, so 40 Minuten mit dem Fahrrad. Oder aber...
Moment mal, wir kommen aus der gleichen Stadt. 40 Minuten mit dem Fahrrad, da bist du aber in Bottrop.
Das Problem war... Das Problem war, dass wir im Tal gewohnt haben und ich musste einen steilen Berg hoch mit dem Fahrrad. Den konnte man nur schieben. Das heißt, ein Drittel des Schulwegs musste ich auch mit Fahrrad laufen.
Also bist du nicht mit dem Fahrrad gefahren, sondern du hast dein Fahrrad zur Schule gestoben.
Genau.
Ja gut, okay. Ja, ich hatte in der Grundschule, muss ich sagen, ich war auch geteilt, erste, zweite Klasse, dann dritte, vierte Klasse auf einer anderen Schule. Erste, zweite Klasse haben wir mehr oder weniger gegenüber der Schule gewohnt, was schon sehr ideal war. Und dann sind wir umgezogen und dann hatte ich einen Schulweg, der hat sich aber gewaschen, da musste ich nämlich nochmal um eine Ecke gehen.
Wow.
Da waren bestimmt 150 Meter oder so locker. Insgesamt.
Aber da hat dich deine Mutter auch bis in den Klassenraum gebracht und hat dir den Tornister abgenommen und...
Nee, die hat mich gefahren. Damals wurde ja alles mit dem Auto gemacht.
Natürlich, natürlich.
In der weiterführenden Schule dann, da ist ja eigentlich da so der Punkt, da nabelt man sich dann ja ab, fährt mit der Bahn, wenn die Schule weiter weg ist und so. Und weil das dann auch uncool ist, ne? Sich, also,
natürlich. So machen wir ja nicht.
So, jetzt war ich in der Zwickmühle, Schule war schon auch ein bisschen weiter weg. Jetzt für Kölner Verhältnisse oder sowas bestimmt jetzt nicht, aber das war schon so, dass man mit der Bahn hätte fahren müssen. Jetzt hat meine Mutter zu der Zeit allerdings auch so in der Nähe von der Schule gearbeitet. Und hat das so auch oft eingerichtet oder konnte das einrichten, dass die so anfangen konnte, dass die mich zur Schule fahren konnte. Diesen Service habe ich natürlich sehr gerne in Anspruch genommen, weil dann musste ich ja nicht Bahn fahren. Und ich habe das sogar durchgezogen über diese Scham hinaus, dass es peinlich ist, vor anderen Schülern von der Mutter zur Schule gefahren zu werden, weil ich war so faul, dass ich selbst über diese Scham hinaus ertragen habe, dass das im Zweifel mal jemand sieht. Aber es gab dann irgendwann auch den Deal, dass ich so 100 Meter vor der Schule rausgelassen wurde, damit das nicht so viele Leute sehen. Aber wirklich, und das wurde immer so, ich erinnere mich an so Sätze, naja, ich fahre den Weg ja eh. Und so, und wo ich dann auch immer da, ja, meine Mutter fährt den Weg ja eh. Also deswegen kann ich da auch, also. Nee, also die Kosten konnte man auch einfach sparen, Punkt. Ja. So war das. Mhm. Ja. Ja, aber so hat sich mein Leben, so hat sich mein Leben dann einfach quasi weiter auch aufgebaut. Immer so, man muss immer abwägen zwischen peinlich und faul. Weißt du, also. Ja.
Das ist bis heute so.
So, komm, jetzt widmen wir uns aber mal den Fragen. Achso, haben wir ja eigentlich auch schon getan. Die erste Frage ist ja schon gestrichen, nämlich was wir zu Ostern machen.
Wir haben quasi damit angefangen.
Ich habe hier immer eine Frage. Wir wissen immer noch nicht, was wir zu Ostern machen. Wahrscheinlich machen wir gar nichts.
So. Wahrscheinlich gar nichts, genau. So. Ich muss eh arbeiten.
Ach ja, klar, wenn man ein Restaurant hat. Restaurant. Ja. Gibt's ein, jetzt, Achtung, nächste Zwischen. Hast du ein Ostermenü?
Nee.
Nee?
Ja, ich habe mal so geguckt, ich hab Lamm auf der Karte, ich meine, gehört irgendwie zu Ostern dazu. Obwohl eigentlich logischerweise macht das überhaupt keinen Sinn, weil zu Ostern werden die Lämmer ja eher geboren und nicht geschlachtet.
Aber ist da, aber dann, das heißt, hä? Das heißt, das Lamm ist dann ein Jahr alt?
Ja, im Prinzip schon. Das heißt, also wir haben jetzt gerade vor 3-4 Wochen gelammt. Die sind natürlich viel zu jung, da ist ja nichts dran. Und
das wäre so ein ganz undankbares Leben, ne?
Ja, ja. Gerade hängen noch an der Flasche und beziehungsweise bei der Mutter am Euter. Nee, das kannst du ja nicht machen, ne? Und die geschlachtet werden, die werden eher so August, September geschlachtet. Also die sind dann fast anderthalb Jahre alt. Zumindest bei der Rasse, die wir hier auf dem Hof haben, bei so den üblichen Lämmern, die zum Essen gehalten werden. Ich meine, unsere zum Teil auch, aber diese Standardrassen, die wachsen ein bisschen schneller. Das heißt, die sind dann vielleicht ein Jahr alt.
Achso, ich wollte gerade fragen, die werden dann aber nicht nochmal ein halbes Jahr bis Ostern eingefroren, weil dann wird die Tradition ja überhaupt gar keinen Sinn machen.
Nee, eben. Ja.
Gut, jetzt aber zu der Frage.
Ja. Welche Frage wollte ich denn fragen? Also ich habe eine Frage an uns beide. Habt ihr nach gut über 200 Folgen immer noch Spaß am Podcast?
Das ist doch, also ich finde, das kann man so beschreiben, weil das ist ja jetzt, sagen wir mal so, die Folgen in den 200ern haben ja gar nichts mehr mit den Folgen in den Einsern zu tun.
Nee, ne?
Gar nicht vom Inhalt, gar nicht von dem, also es ist ja was ganz anderes. Und ich finde, wenn man jetzt wahrscheinlich so zwischendurch, das ist wie so eine laufende Geschichte. Mhm. Das ist jetzt nicht so, jemand, der die letzten 200 Folgen jetzt vielleicht mitverfolgt hat, wird das wahrscheinlich ja auch gemerkt haben, dass die ersten Folgen selbst nichts mehr mit der 40. zu tun hatten. Ich würde fast so behaupten, am Anfang ist noch am meisten passiert, so in den ersten 50 Folgen, so an Änderungen.
Ja, das stimmt.
Letzte Tage kam ich auf irgendwas gefunden. Ich weiß gar nicht mehr was, ob das hier irgendein Audiobeispiel oder irgendwas. Nee, Quatsch, da bin ich über diese, ich hatte doch mal diese KI-Musik.
Ja.
Mitgebracht. Und das ist jetzt in Folgennummern noch gar nicht so lange her.
Stimmt.
Das ist irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es irgendwo.
Ein halbes Jahr?
Nee, ich glaube, das war so in den 150ern, 160ern. Hm. Das wäre dann ein Jahr knapp.
Ja.
Aber da muss man überlegen, das fühlte sich schon so lange her an.
Ja, ne?
Aber das war halt so Folge 150 oder so. Hm. Also deswegen, ich würd fast die Frage beantworten mit anscheinend schon.
Anscheinend schon. Wenn mir so Themen einfallen, über die wir schon mal gesprochen haben, dann und versuche zu schätzen, in welcher Folge das ungefähr war, liege ich immer total falsch.
Hast du Möglichkeiten, das zu überprüfen, wo das war?
Nicht wirklich, nee.
Also ich habe ja meine Aufzeichnung, die habe ich ja immer noch digital. Und man kann ja über Volltextsuche in Dateien, manchmal findet man so ein Stichwort wenigstens. Wenn man weiß, ja, wenn du, keine Ahnung, wenn jetzt IT hat man in der letzten Woche.
Ja.
Sowas ist, wäre so ein sowas, das wird so eine Volltextsuche in den Dateien finden. Ja, klar. Und wird dir dann ja die, also das schon natürlich jetzt nicht, wenn man jetzt nach Kochen sucht, wäre wahrscheinlich schlecht.
Ja.
Hm. Naja, aber wie gesagt, es ist ein Prozess, ne? Das ist jetzt nicht ein festgelegtes Format und das ist ja auch das Gute. Und ich glaube, das ist so das Erfolgsrezept überhaupt von allen Podcasts. Sobald das zu starr in ein Format gepresst wird, funktionieren die irgendwann nicht mehr. Also was zum Beispiel ein super geiles Format ist, aber das ist einfach auch so simpel, dass es keine Regeln mehr dazu gibt. Kennst du Hotel Matze?
Dem Namen nach nur.
Also es ist so ein Podcast, wo ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt.
Matze?
Matze Hielscher. Ich weiß auch tatsächlich nicht, was er im Prinzip eigentlich macht, aber das ist eben der Matze und der lädt. Erinnerst du dich noch an diese WDR-Sendung damals Zimmerfrei mit?
Ja, klar.
Wie hieß er?
Götz Alsmann.
Götz Alsmann und.
Ja.
Ja, ne? Mhm. Weißt du noch? So, und das ist so ein bisschen das in Podcast-Form, nämlich Hotel Matze, der Gast, der da ist, checkt quasi ins Hotel Matze ein und wird da interviewt und privat gesprochen. Und das sind Leute aus dem normalen Leben bis hin zu Promis oder irgendwas. Mhm. Und es ist halt ein super simples Format und das gibt es auch seit, keine Ahnung, ich glaube, also 7, 8 Jahre bestimmt. Mhm. Das ist einer der ersten Podcast-Formate, die so rausgekommen sind. Da ist natürlich nicht viel Entwicklung drin, da bringt aber ja der Gast immer was mit. Und ansonsten sämtliche, wie nennt man das, Laber-Podcast, die wir ja auch sind, sind so ein Wandelding. Das, wo man so Bock drauf hat und was funktioniert.
Ja, es ist eine stetige Entwicklung und die bauen auch nicht aufeinander auf. Das heißt, du kannst einfach Folge 123 aufmachen und es macht alles Sinn.
Genau, also was aufeinander aufbaut, wäre zum Beispiel sowas, wenn ich dich jetzt frage, du hattest ja in der letzten Woche, hast du ja den Film E.T. gesehen, wie der denn war. Dann wird sich ja jetzt jeder fragen, verstehe ich nicht. Deswegen fragt man so Fragen nicht.
Genau. Natürlich habe ich ihn gesehen, aber ich bin am Sofa eingeschlafen.
Also ich finde es super schade zum Beispiel, wenn ich so Geschichten höre, einer der beiden ProSieben-Clowns, Joko Winterscheid, hatte mit Sophie Passmann mit so einer Frau hatte der zusammen einen Podcast, den ich ganz interessant war, weil das war so ein bisschen hinter der Medienlandschaft, aber ach, war einfach auch so ein Laber-Podcast nett wegzuhören. Und die haben aufgehört, jetzt relativ zeitig schon, nach knapp einem Jahr, irgendwie nach 40 Folgen. Nach außen natürlich so ein bisschen Gründe vorgeschoben. Im Prinzip ging es aber darum, weil das kein Geld abgeworfen hat. Mhm. Und natürlich so ein Joko Winterscheid mit seinen 1000 Firmen und Startups, die er hat, und seiner Fernsehkarriere. Und irgendwann, also in den letzten Folgen tatsächlich hat man mitbekommen und haben die auch erzählt, haben die teilweise so morgens um 6:30 aufgenommen, weil er sonst keine Zeit mehr dazu gefunden hat. Merkt man so einen Podcaster natürlich auch wahnsinnig an, wenn da sich morgens um 6 Uhr der Wecker gestellt wird, um eine Stunde lang irgendwie aufzunehmen oder irgendwas. Mhm. So, und das finde ich dann so super schade, weil da ist ja gar nicht so diese Dynamik entstanden, sondern das war ja so anscheinend so ein sehr, sehr gezwungenes Ding. Und solche Podcasts, und die so kommerziell aufgezogen sind, obwohl die natürlich so sein sollen, als wären sie nicht kommerziell, haben natürlich auch eine Redaktion dahinter sitzen, ne, die Sachen vorbereiten und Thematiken. Und das muss man ja jetzt hier mal ganz klar sagen. Wenn wir an dem Tag vorher mal eine SMS schreiben, ist das ja schon viel. Aber in aller Regel treffen wir hier aufeinander und begrüßen uns.
Sind völlig unvorbereitet.
Also jeder für sich vielleicht, aber ja nicht in einem redaktionellen Background.
Nee, es ist nichts abgesprochen und wir treffen einfach aufeinander, das stimmt. Es gibt so ein Framework an Sachen, die man machen kann, aber im Großen und Ganzen ist das, wir wissen nicht, was kommt.
Ich muss mal eben gerade hier so machen. Achtung, warte mal, so. Weißt du, was das ist? Holz. Und ich muss sowas von auf Holz klopfen. Man hört immer mal wieder von so Podcasts, wenn man die hört. Und dann kommt in der Folge raus, dass gerade Aufnahmeversuch Nummer 2 ist, weil während der Aufnahme irgendwas schiefgelaufen ist.
Ja.
Ich bin so froh, dass uns das in der Form noch nie passiert ist. Hier nochmal. Weil man fängt ja nicht von vorne an, sondern man fängt von vorne an und versucht genau das Gleiche dann ja irgendwie nochmal zu reproduzieren. Ne?
Und das ist meistens nicht mehr so gut.
Nee, überhaupt nicht. Und wahrscheinlich waren dann 2, 3 Sachen, wo man auf irgendwelche, von da nach da auf irgendwas gekommen ist. Und dann versucht man das in der zweiten Instanz nochmal zu machen. Stelle ich mir das furchtbar vor.
Das ist echt sehr, sehr gezwungen dann.
Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn einer von uns beiden sagen würde nach der Aufnahme, ich habe gar nicht auf Rekord gedrückt. Also ich glaube, ich würde mal meinerseits sagen, dann lass uns einfach nur deine Spur veröffentlichen. Kann lustig werden.
Ja. Ich habe irgendwann mal, das war wahrscheinlich im ersten Jahr oder so, aber ich bin sehr schlecht darin, das zu schätzen, abzuschätzen, wann das war. Ich habe einmal ein Wort oder einen Satz nachträglich ersetzt oder eingefügt.
Aha.
Weil irgendwas, ich weiß nicht, ob einer von uns ans, oder ich muss ja gewesen sein, ans Mikro gestoßen ist oder irgendeine Scheiße gebaut habe oder so. Jedenfalls einmal musste ich irgendeinen Satz nachsprechen.
Also willst du andererseits damit auch sagen, dass der Qualitätsanspruch so unfassbar gesunken ist, dass jetzt scheißegal ist, wenn man so gegen hier so mit der Nase so gegen das Mikro
bollert. Völlig egal. Nee, was ich vielleicht damit ausdrücken will, ist, dass die Aufzeichnung nicht großartig redigiert wird.
Ja, die beiden Lektoren, die natürlich nochmal drüber hören.
Die nochmal drüber gehen, klar.
Der Anwalt, der das dann final freigibt. Gut, ja. Aber ansonsten geht das 1:1 so durch.
Ja. Ja. Kann man schon sagen.
Ja, und dazu muss man sagen, deine 21,80 Euro, die du in der letzten Woche von der Ina Müller Produktion bekommen hast, die gibt's hier nicht.
Ja, aber die haben wir ja doch schon ausgegeben, wegen E.T.
Ja, eben, ich sag ja drum, aber hier gibt's noch nicht mal die 21,80 Euro.
Nee.
Hier machen wir das nur für Ruhm.
Genau.
So. Ich habe hier eine ziemlich gute Frage. Wie viele Sonnenbrillen habt ihr jeweils?
Ha. Einfach beantwortet, da ich ja ohnehin Brillenträger bin und ohne Brille quasi einen Zivildienstleistenden bräuchte, um über die Straße zu kommen. Ich habe eine, die ist aber nicht mehr in der richtigen Stärke und deswegen ziehe ich die nicht mehr an.
Aber wie kann es, es gibt doch Tage, an denen kann man ja nicht vor die Tür gehen, ohne Sonnenbrille. Wie bewegst du dich denn draußen und beim Autofahren und so?
Da lasse ich die Jalousien runter und verkrieche mich unter der Bettdecke.
Okay, und an den anderen Tagen?
Nee, ich habe mich daran gewöhnt. Also ich kann ganz gut ohne Sonnenbrille Auto fahren mit einfach hier die Sonnenblende runter und dann geht das.
Boah. Mhm. Also finde ich sehr bemerkenswert. Könnte ich überhaupt nicht.
Ich finde das eher schwierig im Winter, wenn die Sonne extrem tief steht, die Scheibe noch beschlagen ist und so, dann wünschte ich mir manchmal eine Sonnenbrille herbei. Aber so im Sommer komme ich ganz gut ohne
klar. Da gibt es einen guten Trick, da musst du vorne nur so ein ganz kleines Loch freikratzen in der Scheibe, dann ist ein bisschen dunkler ja, genau. Im Auto. so einen ganz kleinen Kreis nur frei. Dann ist
ja, das reicht dann auch.
Ja, also ich bin so froh, dass ich keine Sehstärke habe, weil ich bin so ein Sonnenbrillenverlierer. Hm. Und was zur Folge hat, dass ich aktuell 2 Sonnenbrillen habe, weil ich die eine verloren habe und wiedergefunden habe. Und das sind halt exakt die gleichen, weil ich mir die gleichen nochmal gekauft habe. Ja. Was aber super praktisch ist, weil ich dann jetzt eine fest im Auto habe und eine fest in der Tasche.
Das ist gut.
Mhm. Aber
Sonnenbrillen. Was für ein Sonnenbrillenstil hast du denn? Eher so die Ray-Ban-Pilotenbrille in Tropfenform oder eher die 50er Jahre Rock'n'Roll Ray-Ban? Oder?
Nee, eher so wie du also jetzt aktuell gerade auf der Nase hast.
Also quasi eine etwas übergroße Hornbrille.
Nee, sagen wir so, wie heißt denn so diese klassische schwarze, die gibt es auch von Ray-Ban, so diese klassische schwarze mit dem Rahmen, wo oben so, das so ein bisschen gerader ist.
Wie heißt sie denn? Die hat irgendeine Nummer, glaube ich. Hatte ich früher als Sehbrille.
Irgendwie so ähnlich. Nur ich achte immer drauf, das ist immer bei Sonnenbrillen ganz wichtig, dass die einen Polfilter drin haben, finde ich.
Ja.
Also sprich, die vertikalen oder die horizontalen Lichtreflexe komplett eliminieren. Mhm. Das macht beim Autofahren super Sinn.
Ja, das ist wohl richtig.
Gibt es das eigentlich auch in Polfilter eigentlich auch in normalen Brillen?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also die sind natürlich alle zigfach entspiegelt. Aber ich glaube, Polfilter gibt es nur bei Tönung.
Ja gut, so ein Polfilter macht tatsächlich ein bisschen dunkler, von sich aus schon.
Ja.
Wahrscheinlich deswegen. Ja gut, aber ohne Sonnenbrille könnte ich nicht.
Frage an dich habe ich hier vorliegen. Was war der entscheidende Moment oder die entscheidende Person, wo du wusstest, diesen Beruf werde ich ergreifen? Ich denke, die Frage so nach geht in Richtung Mentor oder
was heißt, welchen Beruf habe ich denn?
Ja, welchen hast du eigentlich?
Also, aber der Frage zugrunde legen müsste man jetzt erstmal definieren, welchen Beruf ich habe.
Naja, ursprünglich eingestiegen bist du ja als Mediengestalter mit Schwerpunkt Kamera, würde ich sagen, oder?
Ja. Ja, aber wollte ich ja nie machen. War ja überhaupt nicht mein Ding. Deswegen Ich wollte ja eigentlich wollte ich ja, als ich festgestellt habe, ich in die Ton-Musikrichtung kann ich nicht gehen. Das heißt, ich werde nicht in die Fußstapfen der Familie treten. Mhm. Habe ich mir das nächstgelegene gesucht, nämlich Bewegtbild.
Ja.
Und da hat ja ein gemeinsamer Freund von uns auch damals schon sehr schön bei so witzigen Sendungen gearbeitet, nämlich in der Postproduktion im Schnitt. Und da dachte ich ja, Schnitt ist super. Ich werde Cutter. Das war ja die Idee eigentlich.
Und warum bist du das dann nicht geworden?
Weil ich in der Firma, warte, ich war ganz kurz, habe ich so ein Praktikum in so einer Firma gemacht, die ich auch bis heute noch, oder die, sagen wir mal andersrum, die bis heute noch existiert. Da war ich aber nicht lang und habe mich dann immer in unserer jetzigen damaligen Schwesterfirma beworben, nämlich eine Postproduktionsfirma. Die haben mich aber nicht genommen, die fanden mich immer doof. Und dann habe ich aus Ermangelung an Alternativen bin ich dann jetzt in die jetzige Firma gegangen, die, also nämlich die Schwesterfirma der Firma Schnittwerk war, nämlich das Filmwerk. Weil ich musste ja machen. Und dann bin ich erstmal dahin. Weil ich dachte, vielleicht lässt sich das Schnittwerk ja irgendwann doch nochmal weich kochen und nimmt mich dann doch. War aber nicht so. Und dann war ich halt in einem Film. Und dann hat das so seinen Lauf genommen.
Und du warst es zufrieden. Dann kam natürlich der klassische Weg vom Tonassi bis zur Kamera dann. Ne?
Ja, und dann kam dieses klassische Ding dabei mit, dann ging es raus, dann ging es an coole Sets, dann ging es in irgendwelche Studios und Sachen sehen, die man im Schnitt sonst nie sehen würde. Oder im Zweifel, wenn man die Karriere da beginnt, sogar sagen würde, boah, ich sitze hier in meinem Kämmerlein vor meinen Monitoren.
Und alle anderen haben den Spaß.
Und alle anderen, lief die hier das Material anliefern, die haben den Spaß da draußen. Und den Spaß, mit denen muss man sich auf jeden Fall mal ein paar Jahre geben, bevor man, also selbst wenn man dann in die Postproduktion oder als Cutter oder Kolorist oder irgendwas wird, man muss mal draußen gewesen sein. Nee, aber deswegen gibt es nicht so den Mentor oder irgendwas. Oder
und auch nicht den entscheidenden Moment, sondern du bist da irgendwie reingefallen.
Ja, und Widerwillen, auf jeden Fall Widerwillen.
Ja.
Ja, vor allem Widerwillen auch aus dem Grund, weil wenn ich, das war ja, da habe ich ja noch in unserer Heimatstadt Mülheim gewohnt. Und die Firma, wo ich mal dann kurzzeitig war in Köln, das war, wie gesagt, das war schon in Köln. Die beiden anderen Firmen, wo ich, also Schnittwerk, Filmwerk, war auch in Köln. Und dann habe ich bei der einen Firma da gekündigt, weil ich dachte, alles scheiße hier. Schnittwerk wollte mich nicht. Ich dachte, wenn ich jetzt wieder nach Mülheim fahre und hab nix, dann muss ich wieder so komische Sozialsachen machen, wo ich eine Zeit lang zu gedrängt wurde, auch mal was Soziales zu tun. Und wo ich dachte, wenn ich da jetzt zurückgehe, dann muss ich wieder irgendwas Soziales machen. Deswegen dachte ich, komm, dann setze ich mich hier erstmal und guck Leuten beim Drehen zu. Also jetzt nicht Kippen drehen, sondern Bilder drehen. So ungefähr. Ich ganz krieg's nicht mehr zusammen, was denn, aber.
Ja, es sollte dann wohl so sein.
Ja. So, ich habe hier eine Restaurant-kochspezifische Frage an dich. Nämlich, welche speziellen Ernährungsbedürfnisse du als Koch am nervigsten findest? Also ich verstehe das so, Gast kommt rein und der eine sagt, ich habe die Unverträglichkeit, ich habe die und die. Aber was ist, worauf kann man gut reagieren? Was ist super nervig?
Was ich nervig finde, ist die Menge der verschiedenen Probleme, die immer wieder angesprochen werden. Das heißt, keine Ahnung, eine Woche kriegst du eine Anfrage, eine Reservierung. Eine Person hat eine Glutenunverträglichkeit. Ein paar Tage später kommt jemand mit einer Laktoseintoleranz und so weiter und so fort. Und du kannst nicht auf alles reagieren. Das heißt, wenn wir auf all diese Probleme, die ja anscheinend relativ häufig geworden sind, wenn wir auf die quasi grundsätzlich, was schon die Gestaltung der Speisekarte angeht, eingehen würden, gäbe es keine klassische Kochkunst mehr.
Nee, natürlich nicht. Das, ich habe gerade so dieses ganz kleine Schmunzeln bei dir im Gesicht gesehen, mit diesem, die also, ach, so häufig geworden sind. Also, ich, pass auf, weil du darfst das ja nicht aussprechen, so als Gastronom, aber ich an meiner Stelle als Fernsehmann kann das aussprechen. Ja, früher sind die auch in Restaurants gegangen und haben gegessen, dann hatten sie halt danach Durchfall. So, ja. Bei einer Laktoseintoleranz. Heutzutage, warum auch immer, glaube ich, gibt es diese Freiheit und das Bedürfnis und irgendwie die Toleranz, seine Darmprobleme, Magenprobleme und Unverträglichkeiten in aller Öffentlichkeit auf den Tisch zu legen, oder?
Ja, ja.
Und nicht ja, so still und heimlich mal die Zutatenliste oder die Zusatzstoffliste durchzugucken und zu sagen, ja gut, dann bestelle ich halt was anderes, sondern da wird dann, wie du gerade sagst, in einer Reservierung schon gesagt, ich bin dagegen allergisch, das mag ich nicht und außerdem habe ich ein Holzbein. Also.
Ja. Hm. Ja. Hm.
Also, ist super schwierig, ne? Mhm. Ich meine, frag mal die Haller vorhin, was man so in der ARD alles sagen darf und was nicht. Also, wenn es abgesprochen ist. Mhm. Aber, ja. Was du gerade sagst, Gastronomie ist schwierig umsetzbar. So,
ja. Was mich auch nervt, und das ist vielleicht ein spezifisches Problem, was eine Gastronomie auf dem Land angeht. Wir haben extrem wenige Vegetarier. Mhm. Und trotzdem habe ich den Anspruch, den Vegetariern was zu bieten. Aber es gibt Wochenenden, da verkaufe ich von dem speziellen, geilen vegetarischen Gericht nicht eine Portion.
Also das ist echt so, hat es ja schon mal erzählt, ich finde das so ungewöhnlich.
Ja. Yeah.
Das wird dir in der Stadt, selbst hier im städtischen Umland und überall, das wird dir nicht passieren.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und am Ende essen wir es dann zu Hause. Ich mache auch keine 20 Portionen, das ist klar, aber vielleicht 8 oder so. Und manchmal verkaufen wir die auch und manchmal haben wir sogar zu wenig. Aber es gibt tatsächlich Wochenenden wie vorletztes, da habe ich nicht eine verkauft.
Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die vegetarisch leben oder möglichst vegetarisch leben und sagen, wenn sie in ein Restaurant gehen, gucken sie da nicht drauf. Also genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast, ne? Mhm. Die dann sagen, dann nehme ich halt vorher eine Laktosetablette. Mhm. Da muss ich eine kurze Geschichte erzählen. Bei uns im Büro ist das mittlerweile wirklich schwierig mit der Milch. Also mit der Milch für den Kaffee, weil die einen trinken Hafermilch, die anderen trinken Mandelmilch, die anderen trinken, keine Ahnung, Elfenmilch, die anderen trinken Einhornmilch, ne? Also jeder hat ja so gefühlt seine Milch. Jetzt ist das tatsächlich so, dass ich mit maximal, das kommt immer ein bisschen drauf an, mit noch einer Person oder manchmal dann eben auch nicht, weil das wechselt manchmal, der einzige Kuhmilchtrinker bin. Mhm. Das heißt, ich muss mich seit 20 Jahren zum ersten Mal darum kümmern, dass auch Milch da ist. Letztens war, also ist ja alles überhaupt nicht schlimm, aber ne, da muss man sich jetzt auf einmal darum kümmern. Und letztens war ein Bewerber da zum Vorstellungsgespräch, der es jetzt leider nicht geworden ist aus Gründen, aber als wir ihm einen Kaffee angeboten haben und ja klar, und dann die Frage nach der Milch und dann so die Frage, willst du hier Hafermilch das oder willst du Kuhmilch? Und der sagte, nee, Kuhmilch. Und wo ich sagte, zack, du bist, dann habe ich auch so laut gesagt, du bist mal, im Prinzip bist du schon angestellt. In dem Moment drehte sich zu seinem Rucksack rum und meinte, ah, ich muss eben Laktosetablette nehmen. Das heißt aber, der trank dann auch lieber Kuhmilch, aber war klar, weil er jetzt da Gast ist und wahrscheinlich nicht die Laktose vorher hatte, dann musst du schnell nochmal eine Tablette nehmen.
Ja. Naja. Naja. Ich habe quasi zu dem Thema habe ich hier eine Frage an uns beide. Gab es schon mal eine Phase in eurem Leben, in der ihr vegetarisch oder vegan gelebt habt? Wie kam es dazu und wenn ja, weshalb seid ihr wieder Fleischfresser geworden?
Tja, macht bei mir jetzt gar nichts auf, weil nein.
Bei mir ja. Mhm. Ich war mal so zwischen 14 und 20 war ich Vegetarier.
Ach, Echt? Aber so aus linker Überzeugung, oder?
Ja, so ungefähr. Also aus dem gleichen Grunde, weshalb ich den Kriegsdienst verweigert habe. Ich konnte niemandem was antun. Mhm.
Aber dann auch so, dass Oma, wenn du bei Oma zu essen warst und die gesagt hat, ach komm, dann ist doch nur Hühnchen. Ja. Du dann aber auch gesagt hast, gut, dann esse ich gar nichts, oder hast, ja. Wie war das?
Ja, so ungefähr. Also man hat sich dann durchaus auf mich eingestellt und das passierte dann auch, dass da so ein bisschen, ist doch nur ein bisschen Speck.
Nee, genau. Also, nein, ich esse kein Fleisch, aber es ist doch nur ein kleines Schnitzel.
Ja, also das konnte schon passieren. Man muss auch sagen, es ist lange her und damals war das noch nicht so gewöhnlich.
Ich wollte gerade sagen, dass jetzt in deinem Fall ist das ja wirklich lange her und da gab es doch jetzt abgesehen von dem eigenen Kühlschrank Auswärtsessen.
Es gab die ersten vegetarischen Restaurants und die waren, muss man wirklich sagen, ziemlich schlecht. Mhm. Sehr einfallslos, geschmacksfreies Grünkern-Zeugs irgendwie. Deswegen habe ich auch so eine Abneigung gegen Grünkern. Ich habe das jetzt vor kurzem im Restaurant zum ersten Mal wieder versucht und da kannst du richtig geile Sachen mitmachen. Burger-Patties aus Grünkern sind richtig geil.
Also ist ein Getreide, ne?
Das ist quasi grün geernteter Dinkel, glaube ich, nicht Weizen, Dinkel. Mhm. Der geschrotet wird und den kannst du dann aufkochen, so wie Bulgur oder Reis. Und wenn das anständig gewürzt ist, dann schmeckt das auch noch was. Aber damals, so in den späten 80ern, wann immer das war, da das Zeug konntest du nicht essen.
Das ist, wenn man da so drüber nachdenkt, verbinde ich, also jetzt mit dem Begriff vegetarisch, verbinde ich auch ungewürzt. Was ja, vollkommener Quatsch ist, ne?
Natürlich, natürlich. Und es gibt ja auch unbewusst vegetarische Küche, wie viele Gerichte in Italien irgendwie, die haben das geilste Gemüse, da muss nicht unbedingt Fleisch drin sein oder asiatische Küche oder so. Die, da kann man ja nicht behaupten, dass die nur mäßig gewürzt wären. Also das, nee. Man muss es eben würzen, genau.
Okay, aber jetzt kommt der Punkt. Dann hast du auf einmal stand da die Kuh und dann hast du gesagt, ich beiß dir jetzt in den Arsch, oder?
Ich habe dann mit Anfang 20 ein paar Jahre in England gelebt. Und damals war England wirklich für Gemüseesser die Hölle. Mhm. Also du hast nichts Anständiges zu essen gekriegt. Und irgendwann hatte ich so eine Schmach nach irgendwas mit Umami. Also irgendwas, was geschmeckt hat, worauf man gekaut hat. Und man hat gerne drauf gekaut. Und irgendwie bin ich an Fleisch geraten, das gut geschmeckt hat. Und da habe ich mir gedacht, ich brauche Fleisch.
Aber ich meine, was hast du gesagt, mit 14 hast du aufgehört?
Angefangen.
Ja, also aufgehört, Fleisch zu essen. Das heißt, aber das ist ja schon eine Phase, wo man genau, also mitten in der Phase, wo man ja erst so einen tiefen Geschmack für Sachen entwickelt. Ne?
Ja, genau.
Das heißt, du hast ja dann erst mit 20 gelernt, wirklich diese Geschmäcker zu haben. Und wenn man das gar nicht kennt, diese ganze Umami-Fleischwelt und so. Da gibt es ja schon unfassbar viel an Konsistenzen, Geschmäckern und sonst was, die, wenn man die gar nicht kennt, ja auch gar nicht weiß, was fehlt.
Das stimmt. Aber zu der Zeit, das waren die 80er, war so die internationale Küche, wie wir die heute kennen, überhaupt gar nicht so verbreitet. Mhm. Also man glaubt irgendwie, die 80er Jahre waren schon voll international, das stimmt aber gar nicht. Also ich meine, es gab die ersten Dönerbuden. Pizza gab es schon seit den 60ern, aber erst in den 70ern gab es viele italienische Restaurants. Und also die 80er waren keine Dekade der internationalen Küche. Das kam da gerade erst auf. Also alles das, was du so gegessen hast, war eher so Hausfrauenkost. In England gab es als einzige auswärtige Küche gab es Indisch.
Trotzdem ist ja interessant, dass du das 6 Jahre lang mehr oder weniger aus Überzeugung durchgezogen hast.
Ja.
Und dann in England fast verhungert bist und dann entschieden hast, Fleisch zu essen, anstatt zu sagen, ich fahre wieder zurück. Ja, ich meine, das wäre ja die Alternative gewesen.
Und das Größte war, ich konnte mir nur das billigste Fleisch leisten. Und exakt zu dieser Zeit ist BSE entstanden.
War das nicht später?
Nee, also BSE ist später herausgekommen, aber die haben das ja zurückverfolgt. Mhm. Und das war exakt die Zeit, wo ich in England gelebt habe und Billigfleisch gegessen habe.
Echt so? Ich hätte das jetzt so auf Ende der 90er, die BSE-Skandale, geschoben. Oder Mitte der 90er irgendwann.
Die Kreuzfeld-Jakobs-Erkrankungen, die waren ja, als die quasi an die Oberfläche gekommen sind, als die Leute mit dieser Krankheit verstorben sind, da hatten die quasi ja schon 10 bis 15 Jahre den Auslöser der Krankheit in sich.
Ach so.
War das ein Virus oder so? Ich weiß das gar nicht mehr.
Rinderwahnsinn.
Rinderwahnsinn. Genau. Und ich habe exakt zu dieser Zeit in England gelebt und
billigstes Fleisch gegessen. Ja gut, und zack, bist du wieder dran.
Ja. So. Aber ich muss sagen, ich hab seitdem trotzdem, zumindest als ich es mir dann leisten konnte, eher bewusst Fleisch gegessen als billig. Und auch heutzutage, ich bin so halb Vegetarier. Also ist nicht so, als würde ich Fleisch verabscheuen, ganz im Gegenteil. Aber ich brauche das nicht oft. Aber wenn, dann gut. Mhm.
Naja, so kenne ich dich. Hm? Wenn dann gut, einmal am Tag. So. Ah, die Frage, die kann ich aus Gründen, die ich dir dann in der nächsten Woche erzähle, kann ich die Frage nicht stellen, weil vielleicht weiß es. Also der Zuhörer, der jetzt hier gerade zuhört, weiß ja schon, wie unsere aktuelle Bundesregierung aussieht. Wir wissen es noch nicht. Ja, so ein bisschen, aber nicht so richtig.
Ja, ja.
Also wir wissen auch nicht, wie viel Ämter Lars Klingbeil jetzt wirklich übernommen hat. Also so, deswegen lasse die Frage mal weg. So, aber also, interessant, ich habe eine Frage, die passt tatsächlich als Anschluss. Heute bleiben wir nämlich bei den Tieren. Welches Tier und welchen Teil würdet ihr niemals essen und warum?
Boah. Die Augen?
Ja, ich glaube, ich würde jetzt mal so Hufe, Augen und sowas und Haare würde ich jetzt mal weglassen.
Zähne?
Also ich kann ganz klar sagen, mich wirst du auch nie wieder, nie und überhaupt gar nicht mit Innereien bekommen. Ich versuch's auch nicht mehr.
Ich habe keinen Ekel davor, aber ich mag's nicht besonders gerne.
Also ich habe ja zum Beispiel, ich darf nicht bewusst drüber nachdenken, wenn ich zum Beispiel Wurst esse. Hm? Im Darm, also ganz normale Brühwürste oder irgendwas. Hm. Darf ich nicht drüber nachdenken, dass das jetzt gerade Darm ist. Zum Beispiel mag ich bei das Ende von so Würsten, da wo der Darm so zusammengeknüdelt ist.
Ja.
Wenn ich so eine Wurst in der Hand habe und beiß, ob jetzt eine Räucherwurst oder sonst was, am Ende ist der Darm immer so zusammengeknüdelt. Mhm. Dann nimmt man die in die Hand und beißt die ab und kaut. Überhaupt gar kein Problem. Und dann isst man die Wurst, isst. Und am Ende bleibt ja wieder das Ende mit dem Geknüdel über.
Ja.
Kann ich nicht. Das heißt, ich drehe die Wurst ab der Hälfte einmal um, esse dann wieder das Ende, damit ich als letztes nicht so ein Ende habe. Mhm. Oder so ein Anfang von der Wurst.
Ja.
Sondern so ein Ende. Bis ich dann letztens gesehen habe, dass die vermeintlich besseren Kunstdärme aus Kollagen chemisch irgendwie zusammengebaut wird. Das heißt, sämtliche Schlacht- und Schlachthausreste werden in den Topf getan, mit Chemikalien zusammengekippt, oben Kollagen abgeschöpft und daraus dann entweder so ein Kunstdarm gemacht. Seitdem finde ich jetzt Darm auch gar nicht mehr so schlimm, muss ich sagen.
Naturdarm ist auch eigentlich besser zu essen als dieses Kollagenzeug.
Ja, irgendwie schon, ne? Mhm. Aber wie gesagt, diese Wurstenden, weiß ich nicht.
Ja, die sind unlecker, muss man sagen. Also, das brauche ich auch nicht.
Der beißt sich auch so komisch.
Ja. Ich schneide die meistens ab oder zupf die mit den Zähnen ab oder so.
Ja, und dann ganz schnell wegkauen, das geht. Aber nicht als letztes, weil oft ist ja so, dass man den letzten Bissen nochmal so genießt. Und das geht bei so einer Wurst nicht, finde ich. Deswegen muss man die ab der Hälfte muss man die rumdrehen.
Was haben wir denn hier noch?
Komm, eine Frage machen wir noch.
Ja, komm.
Oder?
Ach nee, komm. Hast du eine gute?
Nee, wir haben auch noch zwei. Komm, heute haben wir noch zwei.
Okay. Ich habe hier noch eine Frage an uns beide, relativ aktuell. Spürst du oder spüren wir schon eine Art Einfluss oder Veränderung der Weltlage durch zum Beispiel diese ganze Scheiße seit Trump hier irgendwie der Clown im Weißen Haus ist? Irgendwas am eigenen Leben oder am beruflichen Leben? Oder befürchten wir, dass da irgendwas kommen könnte?
Das ist so witzig. Ich habe die nächste Frage, die ich mir rausgesucht habe, schließt original an diese Frage und an die Antwort, die jetzt kommt, schließt die an.
Genial.
aber genialst. Das wirkt jetzt schon fast gleich wieder wie abgesprochen, aber ist nicht. Naja, was heißt, spüren wir jetzt schon was? Also das iPhone, was ich jetzt gestern gekauft habe, war weit über 2000 Euro. Nee, natürlich nicht. Naja, sagen wir mal so, kann man das immer so festmachen, ob das, was sich gerade geändert hat oder so ist, nur darauf zurückzuführen ist?
Weißt du, was ich meine? Ja, das ist schwierig. Also, ich merke noch nichts, wobei ich hangel mich ja im Grunde von Krise zu Krise. Und speziell die Gastronomie ist natürlich immer mal wieder davon betroffen, von dieser Inflationskacke und was so läuft. Und ich befürchte allerdings tatsächlich, dass die Weltwirtschaftslage zumindest vorübergehend ziemlich ernsthaft abkacken wird.
Ja, ich bin ja sogar fast der Meinung, dass wir, ohne das jetzt schon so richtig die Ausmaße zu haben, eigentlich schon am Talpunkt sind.
Ja, das hängt... Dass
das, weil so schnell, wie das gerade alles ist, oder gerade jetzt überhaupt schon alles ist, dass das dieser Aufschwung einfach nur jetzt dann auch wieder einige Zeit dauert und hier Trumps Zoll-Geschissel da ist jetzt so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein, natürlich.
Ja.
Aber... Pass auf, ich schieße mal die Frage, die ich hier habe, schieße ich jetzt mal mit rein, weil die müssen wir jetzt direkt mitdiskutieren. Die Frage lautet nämlich, wann glaubst du, wird alles wieder normal? Und ich glaube nämlich, weil du gerade sagst, du hangelst dich von Krise zu Krise. Wenn du jetzt einen 70-Jährigen fragen würdest oder einen 90-Jährigen, wird er nicht sagen, so, das ist das Leben?
Ich weiß nicht, ob das Leben aus Pandemien, aus Flutkatastrophen, aus solchen Sachen grundsätzlich besteht. Tatsache ist aber, dass, sagen wir, meine Großeltern zwei Weltkriege erlebt haben.
Mhm, eben, also sowas zum Beispiel.
Mhm.
BSI, was du eben erwähnt hast, so, hat uns jetzt nicht so betroffen. Ja. Tschernobyl,
ja.
Kalter was Krieg. Das
ist normal. Mhm.
So, was ist denn normal? Das ist der Mensch denkt sich alles schön, wenn du mit einem kleinen C an einem Stuhlbein volle Kanne hängen bleibst. Du könntest ja mit den Fingernägeln in die Wand rein vor Aua. Ja. Mhm. eine Stunde später denkst du dir, naja gut, bin ich halt mit dem Zeh hängen geblieben. Also der Mensch ist ja perfekt da drin, Sachen auch, also dann zu sagen, das war so wahnsinnig schön, als mein kleiner Zeh an diesem Stuhlbein hängen geblieben ist, das war damals noch richtiges Laufen. Ja. So, schlechtes Beispiel irgendwie.
Ich habe irgendwann meinen Onkel mal, der mit 94 verstorben ist, da war der schon recht alt und der hat mir viel aus dem Krieg erzählt und so, aus der Nazi-Zeit. Er war immer Sozialist und war aber befreundet mit Nazis und seine besten Schulfreunde waren plötzlich alle Nazis und so. Der hat mir viel aus dieser Zeit erzählt. Und ich habe den mal irgendwann gefragt, da war der schon recht alt, was denn so die schönste Zeit in seinem Leben war. Und da hat er, ohne groß nachzudenken, gesagt, ja, so die Kriegszeit. Mhm. Und ich glaube nicht, dass er das sagen wollte. Also der Krieg war natürlich eine Katastrophe für ihn und die Familie und so. Aber er meinte wahrscheinlich, weil er zu dem Zeitpunkt Anfang 20 war und seine Frau kennengelernt hat und so weiter und so fort, war das eben, mal abgesehen von den Kriegswirren, eine ziemlich geile Zeit.
Ja, ja, und das ist genau, also neben diesem, also jetzt nehmen wir mal so einen Krieg damals und so weiter. Daneben gab es ja auch noch, so blöd das klingt, aber es gibt ja auch noch ein Leben daneben, genauso wie es in der Ukraine mag merkwürdig klingen, aber da gibt es ja auch noch Geschäfte, die offen haben. Da gibt es ja schon auch noch Leute, die.
Cafés und Restaurants, die
zur Arbeit gehen, die abends wieder zurückgehen.
Genau.
Deswegen kann man von der Zeit ja dann schon sprechen, ja, damals während des Krieges so.
Ja. Ja, was ist normal? Das ist eben die Frage. Ich denke im Moment ein bisschen immer so in Szenarien, weil ich verfolge so Historiker und so, die auch in Szenarien denken. Ich weiß nicht, ob du von dem Litauen-Szenario gehört hast, von Carlo Massala, dieser Militärhistoriker.
Nee.
Der hat mal all die Fakten zusammengetragen und hat gesagt oder hat ein fiktionales Szenario aufgeschrieben, wie Russland die NATO testen wird. Ist eine lange Geschichte, aber das ist so wahrscheinlich, wie er das beschreibt. Und als Historiker beschreibt er das, also nicht als, keine Ahnung, als fiktionaler Autor, dass, also es wird so kommen, so oder anders. Und genauso ist das eben mit anderen Geschichten irgendwie. Man denkt sich so Szenarien aus und dann kann das so kommen oder auch nicht. Und im Moment bin ich da ziemlich pessimistisch. Also ich glaube nicht, dass wir am Tiefpunkt angekommen sind.
Also tatsächlich, das mit dem Pessimismus wirkt gerade so ein bisschen so. Finde ich auch jetzt so als quasi Ende dieser dieswöchigen Folge, finde ich es auch ganz schön deprimierend, so jetzt daraus. da müssen wir jetzt irgendwie gleich aber nochmal ganz kurz die Stimmung heben. Aber die Eingangsfrage war, merken wir jetzt schon was? Ich würde sagen, ja, aber das ist auch völlig normal.
Ja, also ich merke jetzt rein beruflich zum Beispiel, merke ich noch nicht so viel, was ich darauf zurückführen könnte. Also da gibt es andere Krisen, die vorhergegangen sind, die sich jetzt noch auswirken. Und ich glaube, ich jammere da auf relativ hohem Niveau, weil im Grunde läuft es gar nicht so schlecht. Aber ich glaube im Moment, dass es noch schlechter wird. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
So, und jetzt durchsuche ich mal hier gerade, ob hier noch irgendwas Heiteres auf diesem Zettel steht. Was man,
ich habe leider nichts Heiteres mehr.
Ja, pass auf, dann stelle ich dir jetzt mal ganz schnell noch eine Frage. Wo habe ich mir die aufgeschrieben? Ich habe sie mir aufgeschrieben, aber irgendwie steht sie hier nicht mehr. Das gibt's ja gar nicht. Okay, kriege ich im Kopf zusammen. War nämlich letztens in so einer Quiz-Sendung. Manchmal, wenn ich so Quiz-Sendungen sehe, sehe ich ja Fragen, wo ich denke, das ist eine Frage für einen Recki. Aber ich glaube, die ist zu einfach. Nämlich, pass auf, welche der folgenden Bands hatte ihr letztes Konzert nicht in Deutschland? Nirvana, The Beatles oder Jimi Hendrix?
Oh. Nirvana.
Also das beinhaltet ja, dass die beiden anderen Bands, die überbleiben oder Musiker, ihr letztes Konzert in Deutschland hatten.
Ja, wobei, ich möchte mich korrigieren, es waren die Beatles, weil die haben 1966 ihr letztes Konzert im Shea Stadium in Los Angeles gehabt.
Und das bekannte Rooftop-Konzert
war es. Achso, das zähle ich gar nicht als Konzert. Aber
Zählt aber offiziell als das letzte Konzert.
Okay, dann habe ich aber trotzdem recht mit den Beatles.
Hast du trotzdem recht. Aber trotzdem schon auch interessant, dass Nirvana und Jimi Hendrix ihre letzten Konzerte demnach in Deutschland gehalten haben. Ne?
Von Nirvana wusste ich das nicht, von Jimi Hendrix habe ich das vermutet, weil er hat oft hier gespielt.
So, guck mal, jetzt ist die Laune doch wieder ein bisschen besser.
Genau.
Und ich sag dir, wir werden beschützt, denn...
Über allem steht ein Fixstern.
Das muss man sich immer... nochmal. Muss man sich immer noch mal klar machen. Also, Frau Frank-Walter, vielen Dank für diese aufmunternden Worte zum Schluss. Ja, jetzt haben wir leider überhaupt gar nicht viele Fragen beantwortet. Vielleicht machen wir irgendwann noch einfach eine Fragen.
Ja, sicher.
Noch mal eine Fragen-Spezialfolge.
Nee, nächste Woche gibt's wieder. Zur 312. Folge.
Zur 312. Nächste Woche hast du bestimmt wieder wahnsinnig viel Politisches von Orangemännchen Donald Trump.
Wenn das so weitergeht, habe ich ohne Ende.
Gut, in diesem Sinne freue ich mich auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich winke in die Kamera, überlasse die letzten Worte Ricky Rick. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, und ich heul einfach weiter in mein Bier und ach, es wird alles wieder gut. Madidiot, schwenkt der Hut. Musik.